Deutschlandfunk, Andruck.
Der Finanzplatz Schweiz hat einen zwielichtigen Ruf. Seit jeher wird hier gern Geld geparkt, das nicht gefunden und schon gar nicht eingezogen werden soll. So ist es kein großes Geheimnis, dass die Schweiz über Jahrzehnte als Schließfach der Potentaten dieser Welt diente. Hier deponierten sie Millionen unterschlagener Staatsgelder oder dubioser Einkünfte. Der Schweizer Journalist Balz Bruppacher hat etliche dieser Fälle zusammengetragen und erläutert in seinem Buch »Die Schatzkammer der Diktatoren« die Machtbeziehungen, die diesem Geschäftsmodell zugrunde liegen. Tom Schimmick hat das Buch gelesen und mit dem Autor gesprochen.
Balz Bruppacher, Jahrgang 1950, hat ein Journalistenleben mit dem Schweizer Bankunwesen verbracht.
Das war eigentlich immer mein Bedürfnis, auch den Zusammenhang nicht zu verlieren, sondern nachzufassen bei diesen Themen. Und das Buch ist jetzt quasi die Quintessenz aus diesen Überlegungen.
Der studierte Volkswirt zeichnet nach, wie Banken und Politik über Jahrzehnte die lukrative Sonderstellung des Finanzplatzes Schweiz verteidigten. Was beeindruckt, ist die Akribie, mit der sich der Autor durch die Archive gewühlt hat. Die Kundenliste liest sich wie eine Schurkenparade. Kubas Batista und Nigerias Abacha, Haitis Baby Doc Duvalier, Haile Selassie aus Äthiopien, der Ägypter Husni Mubarak, der Mexikaner Carlos Salinas, Herrscher von Peru bis zu den Philippinen. So war es viele Jahre Brauch. Der Kleptokrat von Rang flog zum Shopping in die Schweiz, wo er sein Chalet hatte, seine Konten und Schließfächer, seinen Leibarzt sowie Freunde und Fürsprecher in höchsten Kreisen. Bruppacher beschreibt en Detail, wie hingebungsvoll sich Schweizer Politiker und Diplomaten als Handlanger andienten, diskret bis zum Selbstbetrug. Ein Beispiel.
Als das Außenministerium von Sierra Leone im August 1967 bei der Schweizer Botschaft wegen hiesiger Konten ehemaliger Politiker vorspricht, rät der Rechtsdienst der Berner Zentrale, Zitat, in Anbetracht des heiklen Charakters dieser Angelegenheit und der begrenzten Möglichkeit, in solchen Fällen etwas Wirksames vorzukehren, sollte die Antwort an das Außenministerium von Sierra Leone eher in allgemeinen Ausführungen bestehen.
Der erste tiefe Einschnitt kam im März 1986.
Konkret war der Auslöser dann ein Anruf der Schweizerischen Kreditanstalt, also das ist die heutige Credit Suisse. Da hat der Rechtschef an einem Montagnachmittag die Bankenaufsicht angerufen und erklärt, wenn ihr mir das nicht verbietet, werden wir morgen, glaube ich, 230 Millionen Dollar einem Strohmann von Marcos aushändigen müssen.
Der Clan des just gestürzten philippinischen Diktators Ferdinand Marcos wollte Geld in Sicherheit bringen. Zwei Staatssekretäre, besorgt um den Ruf der Nation, heckten einen Plan aus. Sie brauchten einen Beschluss des Bundesrates, der Schweizer Regierung. Doch die war gerade mit einem Staatsbesuch aus Finnland beschäftigt. Ein Kollege bekam Order, den finnischen Präsidenten vor dem abendlichen Bankett mit Smalltalk hinzuhalten, derweil die Staatssekretäre die sieben Bundesräte bearbeiteten, die Marcos-Millionen zu sperren.
Die Schweiz hat später versucht zu erklären, das sei ein bewusster Strategiewechsel gewesen, aber das stimmt natürlich hinten und vorne nicht.
Nach jahrelangem Rechtsstreit überwies die Schweiz den Philippinen tatsächlich 684 Marcos-Millionen. Insgesamt, so die amtliche Auskunft, wurden in den vergangenen gut zwei Jahrzehnten an die 2 Milliarden Dollar an Staaten von Mexiko bis Kasachstan restituiert. Klingt imposant. Tatsächlich sind das allenfalls 0,03% der in der Schweiz verwalteten Vermögen. Doch die Ungeduld der Welt wuchs. 2009 etwa drohte der damalige deutsche Finanzminister Peer Steinbrück, Fluchtgelder mit der Kavallerie heimzuholen. US-Behörden forderten die Preisgabe ihrer Steuerflüchtlinge, die Schweizer lieferten zähneknirschend. Die vielen Korruptions-, Geldwäsche- und Steueraffären zehrten an den Nerven der stoischen Schweizer. 2014 trat die Schweiz der Erklärung der OECD über den automatischen Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten bei. Dennoch, meint Bruppacher, bleibt es das immer gleiche Katz-und-Maus-Spiel.
Der Druck wird höher und höher und der Finanzplatz versucht unterdessen noch möglichst viel Heu in den Stall zu bringen. Und irgendwann bricht es dann, also das letzte Mal nach der Finanzkrise. Und dann muss man wieder über die Bücher. Also das sind so Dinge, die sich wiederholen.
Manchmal wünscht man sich beim Lesen, der Autor hätte etwas mehr Abstand gefunden zu den vielen Details, mehr Analyse und Einordnung gewagt. Die Recherche aber ist profund und hochaktuell. Beispiel: Seit 1998 hat auch die Schweiz ein Geldwäschereigesetz. Leider ist es so löchrig wie ihr berühmtes Milchprodukt. 2018 endlich brachte die Regierung eine Neufassung auf den Weg, die auch Anwälte, Notare und Treuhänder zu mehr Sorgfalt verpflichten soll. Stichwort Panama Papers. Als aber das neue Geldwäschegesetz in diesem Frühjahr endlich das Parlament, die Volkskammer, erreichte, stemmte sich eine Mehrheit aus Konservativen, Liberalen und Rechtspopulisten dagegen.
Das ist im März von der Volkskammer im Parlament nicht nur abgelehnt worden, sondern sie weigerte sich, überhaupt auf diese Vorlage einzutreten, weil eben da die Lobby der Anwälte im Hintergrund massiv gewirkt hat.
Balz Bruppacher, Autor des Buches »Die Schatzkammer der Diktatoren – Der Umgang der Schweiz mit Potentatengeldern«, erschienen im Verlag NZZ Libro, 215 Seiten, 34 €. Rezensent war Tom Schimek.